Wir freuen uns ja von ganzem Herzen, dass, wenn wir sonntags zusammenkommen dürfen, immer wieder damit rechnen können, dass Gott in Jesus Christus uns einlädt in seine Gemeinschaft. Wir freuen uns darüber, dass wir erinnert werden durch Gottes Wort, denn nichts anderes kann uns erinnern daran, dass wir Gottes Kinder sind und Gottes Kinder bleiben, außer Gottes Wort, das immer wieder in unserem Herzen verklärt werden muss. Denn es gibt so viele Schwachheiten und Anfechtungen, negative Situationen im Alltagsleben, die uns signalisieren wollen, Gott ist nicht da. Er kümmert sich um mich überhaupt nicht, denn mir geht es schlecht. Und doch ist der Herr da und er ist nah und er führt uns auf seinen Wegen, auch wenn wir es manchmal nicht verspüren. Unsere Kleinheit, unsere Schwachheit hat nicht den letzten Ausschlag dafür, ob wir Gottes Kinder sind oder nicht. Ich lese uns das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Herr Jesus hat es gegeben in Matthäus 20, um deutlich zu machen, dass er für jeden offen ist, wann auch immer er kommt, wann auch immer er den Ruf zur Umkehr hört und darauf eingeht, für jeden offen ist, um ihm Leben und volle Genüge zu geben. Der Herr sprach, das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei dem letzten bis zu den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen, mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm das, was dein ist, und geh hin. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Dieses Gleichnis hat ja wohl eine Anlehnung mit unserem Arbeitsalltag. Manche in einer Firma sind vielleicht erst ein halbes Jahr beschäftigt. Andere sind vielleicht schon 10 Jahre in derselben Firma beschäftigt und leiten davon, von der Dauer ihrer Beschäftigung, auch ab, mehr beachtet zu werden. Ob sie mehr leisten, das ist nun noch eine andere Frage. Manch einer leistet, der vielleicht ein halbes Jahr nur gearbeitet hat in der Firma, mehr als der andere in 10 Jahren. Das kann es ohne weiteres geben. Jesus Christus will sagen, in diesem Gleichnis, der Weinberg ist Gottes Weinberg. Alle, die er ruft, dürfen kommen zu jeder Zeit. Auch wenn schon eine lange Zeit ihres Lebens verstrichen ist. wenn sie vielleicht viele Jahre vergeudet haben mit Ich-Bezogenheit, mit Selbstverwirklichung und nun am Ende ihres Tuns sind, dürfen sie kommen. Einleitend möchte ich, bevor ich tiefer noch auf dieses Gleichnis eingehe, sagen, dass das Himmelreich, und es wird ja hier im Gleichnis auch angesprochen, das Himmelreich ist wie ein Hausherr, der Arbeiter einstellt. Das Himmelreich offenbart sich in dreifacher Weise. Zum einen in der Person Jesu Christi selbst. Denn Johannes der Täufer sagt ja, tut Buße, als er Jesus kommen sah. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er, der Sohn des lebendigen Gottes. Gott ist nahe herbeigekommen. Und wo Gott ist, ist Himmelreich. Wo Jesus in dem Leben eines Menschen pulsiert, ist es Himmelreich auf Erden. Wo der Widersacher, der Satan regiert, ist die Hölle auf Erden. Jesus ist das offenbarte Himmelreich. Und als die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn einst fragten, wo denn nun dieses Himmelreich sich offenbaren würde und wie, da hat er ihnen geantwortet, es wird nicht mit äußeren Gebärden da sein. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In der Person Jesu, so sagte er ihnen. Hier ist das Reich Gottes. An das müsst ihr euch halten, wenn ihr mit dem Reich Gottes etwas zu tun haben wollt. Dann haltet euch an die Person Jesu. Ein zweites, Jesus will auch deutlich machen, dass das Himmelreich sich offenbart in seiner Gemeinde. Er selbst ruft zur Buße, zur Umkehr, um in dieses Himmelreich einzumünden. Durch sein Kreuz, durch sein Leiden und Sterben, durch sein Auferstehen von den Toten hat er das Reich für die im Weinberg Arbeitenden geöffnet, für die Gemeinde geöffnet. Und das ist Offenbarung des Himmelreiches. Die Gemeinde soll eine Offenbarung des Reiches Gottes auf Erden sein. Darum sprach der Apostel Paulus schon von sich und auch von denen, die Jesus glauben, unser Wandel ist im Himmel. Von dort warten wir auf die Offenbarung Jesu Christi vor der Welt. Ja, wir sind im Himmelreich und das Himmelreich ist inwendig jetzt in uns. An die Gemeinde zu Ephesus schrieb der Apostel Paulus auch Gleiches von dieser Herrlichkeit im ersten Kapitel ab Vers 3 und sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen im Himmel durch Christus. Das Himmelreich und der Segen des Himmelreiches ist zu uns gekommen, in die Gemeinde. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig, untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Etwas, was untadelig ist in seiner Liebe, ist Himmelreich. Wir als Gläubige sollen untadelig sein in seiner Liebe durch Jesus Christus. Offenbarung des Himmelreiches. Ich bin untadelig vor Gott. Wer kann denn das sagen? Außer wenn das Himmelreich in ihn eingekehrt ist. Äußerlich sehen wir, haben wir noch Begrenzung. Aber sobald wir vor Gott stehen, sind wir untadlich, ohne Flecken und Runzel. Das heißt Himmelreich. Und er hat uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist Himmelreich, Offenbarung des Himmelreiches in der Gemeinde. Und die dritte Form der Offenbarung des Himmelreiches ist das künftige Reich Christi auf Erden. Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, viele Menschen glauben das schon gar nicht mehr, dass dies geschieht, aber es wird geschehen. Und er wird sich erzeigen als König aller Könige und Herr aller Herren. Matthäus 24 spricht der Herr das zu seinen Jüngern und sagt, ich lese mal ab Vers 29. Sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist die Offenbarung des Himmelreiches. Und das dürfen wir auch erwarten für uns ganz persönlich. Und da steht auch im Propheten Sacharja, wenn sich dieses Reich offenbaren wird, dann wird es nur noch einen Herrn, einen Herrscher geben. In Sacharja 14, ich lese uns mal diese Verse. Zu dieser Zeit wird es weder Kälte noch Frost noch Eis geben. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein. Auch um den Abend wird es hell, Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer gegen Westen. Und so wird es sein im Sommer und Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Offenbarung des Himmelreiches auf Erden. Auch das wird kommen. Und dieser Weg zu dem Himmelreich wird auch in diesem Gleichnis Jesu von dem Weinberg und den Weinbergsarbeitern beschrieben. Er, Jesus, ist der einzige Rufer zu diesem Himmelreich, zu diesem Weinberg Gottes. Er ist der Berufer und der Begaber dafür. Denn er sagt von sich, und das dürfen wir immer wieder neu erkennen, er sagt, ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen. Ich bin die Wahrheit. Es gibt keine andere. Ich bin der, der selig macht und zum Vater führt. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich bin der einzige Berufer. Liebe Geschwister und Freunde, das soll sich in unserem Herzen festsetzen. Es gibt keinen anderen Rufer zum Himmelreich, wenn es um das Himmelreich geht, außer Jesus Christus allein. Kein Mensch kann einen anderen rufen zum Himmelreich. Keine Philosophie, keine Religion kann das Himmelreich versprechen, nur Jesus allein. Wir können nur Zeugen sein von diesem Himmelreich, die wir schon erfahren haben, aber wir können niemand ins Himmelreich führen. Das tut Jesus Christus allein. Darauf will er in diesem Gleichnis Wert legen. Er ist der Berufer. Und er ist der, der von niemanden, und das soll uns auch bewegen, eine Voraussetzung fordert. Sobald in dieser Welt eine Voraussetzung zum Himmelreich laut wird, wissen wir, es ist eine Satanslehre. Gott setzt keine Voraussetzungen an, damit jemand diesem Ruf ins Himmelreich folgen kann. Das Einzige ist, was derjenige tun muss, folgen. Wir haben gelesen, sie hörten, und sie gingen hin. Hier wurde nicht gefragt, sag mal, wie gut bist du eigentlich? Wie qualitativ bist du? Was hast du gelernt? Nein, ich rufe, sagt der Herr, und du hast nichts anderes zu tun, als zu folgen. Über alles andere diskutieren wir überhaupt nicht. Wie schlecht bist du? Wie gut bist du in den Augen der Mitmenschen? Das interessiert gar nicht. Denn Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, weil sie alle in Gottes Augen zuvor schlecht aussah. Da ist nicht einer, der gut aussah. Darum muss man gar nicht darüber diskutieren, wie gut sahst du aus, wie schlecht sahst du aus. Alle waren schlecht. Jetzt geht es um den Berufer. Und dieses Gleichnis gab Jesus Christus ja in Israel, weil es dort viele Fromme gab, die sich doch als gut empfanden. Sie kannten die Gebote Gottes. Ach, sind doch anständige Menschen gewesen. Sie haben sie nach ihrem Verständnis nicht übertreten, die Gebote. Und doch sagt der Herr, darüber reden wir überhaupt nicht. Das zählt hier nicht, sondern ich rufe und wenn du willst, kannst du folgen. Das Himmelreich gehört dann auch zu dir. Nur Bußfertigkeit und Willigkeit ist gefragt. Das Angebot zur Berufung gilt also allen Menschen, wo auch immer sie herkommen, wer auch immer sie sind. Darum will Jesus auch dich in seinem Weinberg haben. Er ruft gleichsam mit diesen Worten, die wir kennen aus dem Matthäusevangelium: Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Und er sagt ja nicht nur, du kommst her, sondern kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Mit anderen Worten, ihr seid alle mühselig und beladen. Eigentlich müsst ihr alle kommen, wer ihr auch seid. Ich will euch erquicken. Hier steht nicht, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid, die ihr Lasten habt. Wir wollen mal über eure Lasten reden, mal ein bisschen diskutieren, mal sehen, wo du da schuldig geworden bist und wie du das besser machen kannst. Nein, ich will dich erquicken. Egal mit was du kommst, aber komme. Ich will dich aufrichten. Die Gnadenzeit, in der das Evangelium durch die ganze Welt getragen werden soll, ist also hier in diesem Gleichnis mit einem 12-Stunden-Tag gezeigt. Von morgens bis abends ruft der Herr in seinen Weinberg. Und so steht es auch in dem Psalmwort: Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ruft der Heilige und Mächtige der Welt zur Umkehr in seinen Weinberg. Das können wir geografisch sehen, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Das können wir aber auch für die ganze Gnadenzeit sehen. Gott ist der Rufer. Kein anderer Mensch ruft. Er ruft in Jesus Christus. Wir sollen Folge leisten. Und da heißt es auch in Johannesevangelium, spricht der Herr, dass diejenigen, die diesem Ruf Folge leisten, nicht abgewiesen werden. Nicht abgewiesen werden, sondern so wie sie sind, können sie kommen. Ich lese Johannes 6, 37 und weitere, wo Folgendes steht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Mit anderen Worten, alle, die zu mir kommen und haben den Ruf gehört, nehme ich auf, weil ich sie vom Vater empfangen habe. Merken wir? Jesus ist der Gnadenrufer in der Gnadenzeit. Und was bekommen die, die zu ihm auf diesen Ruf eingehen und zu ihm gelangen? Sie bekommen alle einen Gnadenlohn. Nur einen Gnadenlohn, ja nicht nur, sondern den Gnadenlohn, nämlich das ewige Leben. Wie es auch in Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, Gnadenlohn. Viele Christen sind ja da bemüht, etwas mehr zu bekommen als andere, besser dastehen zu wollen als andere. Jesus sagt, ihr kriegt alle nur den Gnadenlohn. Und zwar nicht, weil ihr ihn verdient habt, sondern weil ihr ihn geschenkt bekommt. Gnade ist etwas, was geschenkweise dargereicht wird. Denn Gott, der da gerecht macht, allein, sei es Juden oder Heiden, beschnitten oder unbeschnittenen aus dem Glauben, dem gebührt die Ehre. Der Herr tritt also der Werkgerechtigkeit sehr entgegen. Ob jemand nun am Morgen in diesem Gleichnis, morgens um 6, gerufen worden ist, oder erst um 9 oder um 12 oder um 15 Uhr zur 9. Stunde, oder sogar erst in der 11. Stunde um 17 Uhr, sie kriegen alle dasselbe Geschenk des Lebens. Egal, ob jemand lange auf dem Weg des Glaubens ist oder erst gerade heute hinzukommt, alle kriegen das Gleiche, nämlich das Leben in Ewigkeit, die Reinigung ihres Herzens, Vergebung ihrer Schuld. Es gibt dort keinen Unterschied mehr. In Psalm 73 hat der Psalmsänger ja zuerst mal den Unterschied zwischen den Menschen gesehen und sich immer wieder darauf berufen, den einen geht's besser als den anderen und offenbar lohnt es sich, gottlos zu sein. Denn in dem Psalm steht, den Gottlosen geht's besser als den Gläubigen. Die haben alles, die werden immer fetter, immer reicher. So steht's in diesem Psalm. O Herr, soll denn das alles umsonst sein, dass ich gläubig bin? Und dann ging er mit diesen Fragen ins Gebet, der Psalmsänger, und merkte dann auf das Ende dieser Leute, denen es hier augenscheinlich besser ging als den Gläubigen, und sah ihr Ende und merkte, das Ende ist schlecht. Es geht nicht um den sichtbaren Reichtum, es geht um den unsichtbaren Reichtum. Und darum sprach dieser Psalmsänger zunächst, O Herr, ich war wie ein Tier vor dir, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Und zum Schluss dieses Psalmes sagt er dieses Wörtlein, gleich wie es mir äußerlich hier geht, ob die Gottlosen reicher sind, ob sie mehr haben als ich, ob sie gesünder sind als ich, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, dann frag ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das sollen alle Weinbergsarbeiter sagen können. Nicht den Abgleich, geht es dem besser, geht es mir schlechter, geht es dem Gottlosen vielleicht sogar besser als mir. Nein, wenn ich dich habe, Herr, dann habe ich doch in Wahrheit alles. Hauptsache, ich bin in deinem Weinberg. Die persönliche Frage kann ja immer wieder lauten, bin ich schon im Weinberg Gottes? Gehöre ich zu seinen Arbeitern? Bin ich ins Himmelreich durch den Heiligen Geist eingetreten? Habe ich dem Ruf Jesu Folge geleistet? Alle, die nicht im Weinberg Gottes leben und wirken, von denen sagt der Herr, die betreiben Müßiggang. Er sagt zu denen, die zuletzt gekommen sind, warum steht ihr hier rum? Habt ihr nichts zu tun? Was ihr tut außerhalb des Weinberges, ist Müßiggang, ist vergebliche Mühe. Muss alles vergehen. Ich dachte so auch wieder an das, was der Herr dem Volke Israel vorhielt. Er sagt, schaut doch mal, wir wollen noch mal gucken, wie eure Werke so aussehen, ob die wirklich einen Bestand haben. In Jesaja 57, ich lese mal einige Verse ab Vers 10, wo es heißt, du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege, also außerhalb des Weinbergs. Und du hast nicht gesagt, ich lasse es, sondern du fandest noch Leben in deinen Gliedern, so wurdest du dessen nicht müde. Du machtest einfach weiter ohne Gott. Wen hast du denn gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich gedachtest, spricht der Herr, und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so, weil ich schwieg und mich verbarg, hast du mich nicht gefürchtet? Ich will aber deine Gerechtigkeit kundtun und deine Werke, dass sie dir nichts nütze sind. Gott will sagen, also wenn du außerhalb des Weinbergs bleibst, werde ich dir eines Tages zeigen, dass alles, was du gemacht hast, vergeblich war. Nichts. Es hat weder dir noch anderen genützt. Es ist nichtig. Du hast nur müßig rumgestanden und müßig gearbeitet, aber nichts erreicht. Darum soll der Ruf in den Weinberg gehört und befolgt werden. Dazu gehört allerdings die Selbstverleugnung, die Verleugnung der eigenen Lebensideale, um das wahre Leben in Christus aufzunehmen. Wie sagte der Herr zu seinen Jüngern? Wenn mir jemand folgen will, der verleugne sich selbst. Und er nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Also so konsequent. Bei diesem Weinbergsgleichnis sagte der Herr, komm in den Weinberg. Und sie gingen hin. Verleugne dich selbst. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, ich kann das nicht. Ich war noch nie im Weinberg, habe noch nie Trauben gelesen. Der Berg ist mir auch zu steil, meine Füße machen nicht mit und vieles andere mehr. Verleugne dich selbst. Es spielt keine Rolle, was du kannst, was du nicht kannst. Jesus ist da. Wenn er ruft, gibt er auch die Kraft, dem Ruf Folge zu leisten. Die Gnade Gottes, und das müssen wir uns auch heute Morgen noch sagen, ist unabhängig von der Dauer der Nachfolge oder von dem Heiligungsgrad. Niemand empfängt mehr Gnade, weil er länger schon im Glauben war, mehr Gnade als der, der kurz im Glauben war. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister und auch Freunde, die vielleicht in den Weinberg kommen wollen, dass wir einander gleichwertig ansehen. Ist doch gleich, ob jemand 50 Jahre schon im Glauben steht oder erst ein. Beide empfangen dieselbe Gnade. Gnade ist unabhängig von Zeit und unabhängig vom Heiligungsgrad. Der eine Stunde gearbeitet hat, hat genau denselben Lohn gekriegt wie der, der 12 Stunden in der Tageshitze aushalten musste. Beide kriegen dasselbe. Verstehen wir? Hier ist der Zusammenschluss der Gläubigen in Jesus Christus aufgezeigt zu einer Einheit, die nur abhängig ist von dem Berufer zur Gnade. Wir sollen also wachsam sein, dass wir die Liebe zum Herrn und den noch Verlorenen in dieser Welt nicht verlieren. Dass wir die Liebe zum Nächsten, zum Bruder, zur Schwester nicht verlieren, weil wir ihn komisch ansehen. Ich sage, das Wort in der Bibel steht, was schaust du so scheel? Was schaust du so komisch? Weil ich dir das Gleiche gebe wie dem anderen? Gefällt dir gar nicht? Warum guckst du so? Du sollst nicht gucken auf den Mitarbeiter, als ob ihm das nicht zustände. habe ihn genauso lieb wie jeden anderen auch. Was guckst du so komisch? Sei wachsam, dass du die Liebe zu deinem Herrn, zu dem, der dich berufen hat, nicht verlierst. Denn was du bekommen hast, hast du auch aus Gnaden geschenkt bekommen. So auch der andere. Manch einer könnte sich ja zu schwach empfinden, überhaupt gerufen zu werden, zu unwürdig. Ja, Gott kann mich ja gar nicht lieben, wenn er mich in der letzten Stunde erst ruft. Eine Stunde darf ich mitarbeiten. Liebt er mich denn genauso wie die anderen, die vor mir schon 11 Stunden gearbeitet haben? In einem Beispiel habe ich Folgendes gelesen. Wer Kinder hat, der kann das vielleicht gut nachvollziehen. Da hat man einen erwachsenen Sohn und auch noch ein Kleinkind. Jetzt natürlich, der erwachsene Sohn hat ja schon viel mehr gelernt. Er war schon in der Schule, er hat einen Beruf gelernt, er steht seinen Mann im Alltag. Er hat schon vieles aus der Welt aufnehmen können an Gedankengut und kann in vielen Bereichen mitreden. Aber der Kleine, 2 Jahre alt vielleicht, hat noch nichts von dem. Jetzt würde dieser sagen, Papa, ich will auf deinen Schoß und einen Kuss von dir. Und dann würde der Papa sagen, also weißt du, nee, das kannst du nicht. Dich habe ich nicht so lieb wie den Erwachsenen. Denn du weißt viel zu wenig. Ja, du musst erst mal noch hinzulernen, bevor ich dich lieb haben kann wie den anderen. Wir würden gleich den Kopf schütteln und sagen, das geht doch nicht. Der Vater liebt den Kleinen genauso wie den Erwachsenen. Auch wenn der Erwachsene bereits schon viel mehr weiß als der Kleine. Und so ist Gott auch. Er liebt den lang arbeitenden Mitgläubigen genauso wie den, der kurz erst dabei ist. Die Liebe ist gleich und das soll zeugen davon, dass auch wir einander so annehmen sollen. Ein anderes Beispiel noch dazu. Die Seligkeit ist allen Gläubigen gesichert, so wie allen Weinbergsarbeitern. Wir haben ja kürzlich das mitbekommen mit diesem gekenterten Schiff Costa Concordia, wo viele tausende Menschen drauf waren. In diesem Beispiel, was ich hier vor mir habe, wird das so beschrieben. Da steht also auf dem Deck ein reifer Mann, ein wohlansehnlicher Mann und ein kleines, kränkliches Mädchen. Wenn das Schiff nun kentert und untergeht, wer von beiden hätte einen Vorteil? Die Antwort muss lauten, keines. Sie würden beide untergehen. Und wenn das Schiff nicht untergeht, wer würde mehr erhalten werden? Beide. Denn wenn das Schiff erhalten bleibt, bleiben beide erhalten. Klein und groß, krank und gesund. Und wenn das Schiff untergehen würde, würden beide untergehen. Ebenso ist es mit der Stärke Christi für die Schwachen und für die Starken. Wenn die Starken untergehen, gehen die Schwachen auch unter. Werden die Schwachen erhalten, werden auch die Starken erhalten. Wenn die kleinen Lichter des Glaubens in der Ewigkeit nicht leuchten, würden die Großen auch nicht leuchten. Wenn der geringe Gläubige nicht angenommen würde vom Herrn, würde Petrus und Paulus auch verloren gehen. Gott liebt alle gleich. Die Seligkeit ist für alle gesichert. Und ich freue mich immer wieder und empfehle, auch mal die Sendschreiben in der Offenbarung zu lesen. Nach jedem Sendschreiben spricht der erhöhte Herr, dass eine Umkehr nötig ist bei 5. Tue Buße, überwinde. Und wer überwindet, der bekommt das und das. Und je schlimmer die Leute sind, desto stärker werden die Verheißungen. Erstaunlich. Da, wo wir am wenigsten Hoffnung hätten für den Nächsten, da hat Gott das größte Angebot. Zu den Lauen und der Gemeinde zu Laodicea sagt, ihr könnt auch noch umkehren. dann will ich euch geben, dass ihr mit mir auf meinem Thron sitzt. Wunderbar. Gott ist für uns alle da. Die Güte Gottes lädt ein. Darum ruft Jesus zu, handelt doch in meinem Weinberg, bis ich wiederkomme. Egal, ob du zur ersten oder zur letzten Stunde gekommen bist. Denn wenn du murrst, dann wird leicht aus dem Ersten ein Letzter. Und der Letzte wird dann geehrt und steht vorne dran. Die sich sein nicht schämen und sein Dienst annehmen, durch einen rechten Glauben, mit ganzem Herzen vertrauen, denen wird er eben ihre Sünd vergeben, heißt es in einem Gedicht. Darum lass dich auch heute neu rufen in den Weinberg des Herrn und tu einfach das, was die Gerufenen auch taten. Sie gingen hin und empfingen den Gnadenlohn, die Stärke für die ganze Lebenszeit. Der Herr möge uns darin segnen. Amen.